Herzlich willkommen zu dieser Runde. Jetzt hat es sich ein wenig gelichtet. Das liegt nicht daran, dass schon alle nach Hause gegangen sind, sondern dass wir jetzt in zwei Räumen parallel arbeiten und uns austauschen. Vielleicht können wir die Tür dann noch schließen, wenn das jemand machen würde. Das wäre nett. Und dann herzlich willkommen zur Runde Rettungsanker Non-Profit. Ich begrüße Tabea Greschik. Habe ich das richtig ausgesprochen? Greschik, genau. Von Hostwriter, Gründerin von Hostwriter. Pauline Tillmann, vielen bekannt, weil sie auch immer wieder auftritt, auch bei der Netzwerkrecherche-Jahrestagung. Letztes großes Projekt, deine Korrespondentin, von dir gegründet auch. Ne? Dann Volker Lilienthal, Inhaber der Stiftungsprofessur der Augstein-Stiftung in Hamburg. Und Jens Rehländer, Leiter Kommunikation, Volkswagen-Stiftung. Wir werden also ein bisschen theoretischer als die Runde vorher, weil wir hier einen sehr unterschiedlichen Blick auf das Thema Non-Profit haben. Ziel wird es sicher sein, zu klären, inwiefern kann uns der Non-Profit-Journalismus denn retten, uns als Journalisten oder den Journalismus, und welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein, dass diese Rechnung aufgeht. Und weil Sie von so unterschiedlichen Standpunkten wahrscheinlich auf dieses Thema gucken, qua Funktion, würde ich Sie einmal bitten, sehr spontan für uns zu beantworten: Non-Profit-Journalismus ist für mich persönlich. Und da würde ich jetzt mal Pauline bitten zu beginnen.
Non-Profit-Journalismus war für uns, also für deine Korrespondentin, nach vielem Abwägen keine Option. Ich erkläre nachher auch gerne, warum.
Das ist schon mal ein Cliffhanger. Mehr braucht es nicht zu Beginn einer solchen Runde.
Ja, du wolltest unbedingt mit mir anfangen. Ich erkläre gerne nachher, warum.
Volker Lilienthal, bevor er zu lange nachdenkt, schnell die Antwort.
Die Antwort ist paradox. Non-Profit-Journalismus darf durchaus Profit machen, aber aller Profit fließt wieder in die gemeinnützigen Zwecke, die er verfolgt.
Paradox, schizophren, schließe ich mich definitiv an. Also ich würde sagen, ganz wichtig wäre mir, Non-Profit-Journalismus ist nicht zu verwechseln mit Null-Euro-Journalismus, also unbezahlte Arbeit, nicht nachhaltig, Selbstausbeutung und Co. Und ich würde mich jetzt der Bequemlichkeit halber auf so eine ganz komische, eine rechtliche Definition zurückziehen wollen. Also in unserer Satzung steht, wir machen Volksbildung und Weiterbildung und Völkerverständigung, und deswegen sind wir gemeinnützig, deswegen ist ein Non-Profit gemeinnütziger Journalismus, ein Journalismus, der diese Kriterien erfüllt, also in die Allgemeinheit zurückfließt.
Ja, aus meiner Sicht nur der Satz, nach meinem Ermessen wird Non-Profit-Journalismus allein den Journalismus nicht retten. Also wer daran glaubt, das ist die Weisheit letzter Schluss, ist auf dem Holzweg.
Vielen Dank. Warum war Pauline Tillmann der Non-Profit-Journalismus keine Option? Schließlich war es auch mal für dich eine Option, oder?
Ja, also ich wollte ein digitales Magazin gründen, was von Frauen über Frauen berichtet. Ich habe 4 Jahre als Korrespondentin in St. Petersburg gearbeitet und hatte das Gefühl, man muss die Sichtbarkeit von diesen spannenden Frauen weltweit erhöhen. Und bin dann ein halbes Jahr durch die Gegend gezogen und habe ganz viele Stiftungen angeschrieben und diese Idee vorgestellt. Und die haben dann meistens gesagt, sie sind eine Privatperson, sie brauchen erstmal eine Körperschaft, wir fördern sowas nicht. Also habe ich ein Crowdfunding gemacht. Dann haben wir die Anschubfinanzierung bekommen mit 6.555 Euro, haben die Webseite aufgesetzt, und dann war ich der Überzeugung, dass die Crowd aber sowas unbedingt haben will, haben eine Paywall gemacht, die nicht funktioniert hat, und jetzt sind wir dabei, mit Zeitungen zu kooperieren. Also die übernehmen quasi unsere Artikel und wir werden dafür bezahlt. Das ist so das Modell. Was ich sehr empfehlen kann für diejenigen, die sich überlegen, was zu gründen. Also ich war vor 2 Jahren in den USA und war total angetan von diesem Pioniergeist. Wir haben den vorhin bei Monika Bäuerlein auch ein bisschen gespürt. In den USA wird sehr viel gegründet, sehr viele Startups gegründet. Ich habe einige Wochen in New York verbracht. Da kann man eigentlich gar nicht kommt man eigentlich gar nicht raus, als dass man davon angesteckt wird. Und wenn man gar keine Ahnung hat, quasi am Anfang, was gibt es eigentlich für unterschiedliche Körperschaften, beispielsweise Verein, UG, haben wir jetzt schon mehrfach gehört, Unternehmergesellschaft, der kleine Bruder der GmbH, wo man keine 25.000 Euro braucht, sondern nur 1 Euro Startkapital, dann gibt es noch die GbR und so weiter, dann würde ich dem empfehlen, erstmal auf die Webseite von Pro Bono Deutschland zu gehen. Das hilft sehr. Vielleicht ganz kurz.
Nicht ganz so viel auf einmal, bitte, ja?
Ach so.
Zu viel. Deine Korrespondentin ist im Moment also ein Portal, was Artikel dann anbietet anderen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, wir sind jetzt eine Content-Agentur. Also eigentlich haben wir gedacht, wir finanzieren uns über die Crowd. Es gibt aber sehr viel hochwertigen Content im Netz. Die Leute sind nicht bereit, für so eine Nischenpublikation Geld zu bezahlen. Und dementsprechend verkaufen wir unsere Artikel, einen Artikel in der Woche an Zeitungen.
Und die Schwierigkeit war jetzt weniger, sich vielleicht wirtschaftlich zu organisieren, sondern Förderung zu kriegen. Das war die Schwierigkeit.
Die Anschubfinanzierung.
Die Anschubfinanzierung.
Also in Deutschland, das haben wir ja schon mehrfach gehört, ist eben Journalismus nicht gemeinnützig. Das heißt, Stiftungen fördern Journalismus nicht, sondern nur, wenn man eben Bildungsangebote schafft. Mhm. Wir wollten aber eigentlich Journalismus machen. Das ist natürlich ein Grundproblem, dass man eben Bildungsangebote schaffen muss, um diese Gemeinnützigkeit legitimieren zu können, wenn man eigentlich Journalismus machen will. Das kann man natürlich machen, wie im Beispiel von Korrektiv, die das eben von Grund aus einfach in ihren Statuten haben, auch über Auskunftsrechte beispielsweise zu informieren und auch entsprechend Bürger zu weiterzubilden.
Ja, wir vergleichen das jetzt mal mit Hostwriter. Weil Hostwriter ist ja auch gemeinnützig und du hattest ja schon gesagt, das ist jetzt für uns eher sozusagen auch ein Kompromiss, den wir geschlossen haben, denn vielleicht die erste Frage, war es auch so schwierig, eine Förderung zu finden?
Bei uns war es ein bisschen anders, weil ich glaube, das hat in dem Fall auch ein bisschen mit dem Angebot zu tun. Also wir sind, also vielleicht werden wir irgendwann mal auch Content produzieren, finde ich großartig, aber darum geht es erstmal nicht, sondern Hostwriter ist ja eine Plattform, wo man eben Kollegen weltweit finden kann, die zu ähnlichen Recherchen, also zu ähnlichen Themen recherchieren. Und es ist ja erstmal so eine Kooperationsplattform. Also insofern war das, ich glaube, da ist so dieser Link, dass es eben dem Journalismus nützen soll. Also es geht nicht um uns, die jetzt Geschichten erzählen wollen, sondern wir schaffen eine Infrastruktur. Ich glaube, da war der Link vielleicht noch klarer. Das muss, also das ist im Interesse des Journalismus, um bessere Quellen, bessere Kontakte zu ermöglichen. Deswegen war für uns die Frage, Non-Profit oder nicht Non-Profit, nicht so wirklich relevant. Und auch um Stiftungsgelder zu bekommen, muss man sagen, dass wir da am Anfang ganz gut, also diese Startförderung relativ einfach zusammenbekommen haben, nachdem wir die GUG gegründet haben. Also nicht als Privatperson.
Aber sowas müsste doch eigentlich immer an dem, mit dem Inhalt zu begründen sein. Warum war es, was wäre deine Erklärung, warum war es für euch leichter, für den beschriebenen Zweck, anders als für so ein Projekt, Förderung zu bekommen?
Es sind Mitglieder von Stiftungen im Plenum, vielleicht kann man die Frage rausgeben. Ich weiß es tatsächlich, also ich glaube in unserem Fall, das gab es halt, also es gab, ich weiß nicht, da war so ein bisschen, also ich sehe auch gerade Markus von Toriel irgendwie, also es gab halt so eine Vernetzungswelle, vielleicht es war irgendwie klar, da gibt es einen Bedarf, also es ist das alte Korrespondentennetzwerk, vielleicht funktioniert nur teilweise oder für die Freien nicht so zugänglich. Global war da was in Bewegung und ich glaube, ich hoffe, die Idee hat dann gezündet und deswegen haben wir dann Stiftungsgelder bekommen.
Herr Rehlener, warum ist es für eine Stiftung möglicherweise interessanter, eine Struktur mit hier zu fördern, als das Geschäft der Verlage zu übernehmen, was ja beim Content der Fall wäre?
Ja, also da muss man von verschiedener Perspektive auf drauf antworten. Zunächst mal, es gibt eine Reihe von regulatorischen Vorgaben im Stiftungswesen, die vielleicht nicht jedem gebräuchlich sind. Mal ganz einfach gesagt, es gibt generell den Unterschied zwischen operativen Stiftungen und fördernden Stiftungen. Operative Stiftungen können quasi auf Zuruf Bewilligungen aussprechen. Fördernde Stiftungen, wie zum Beispiel die Volkswagen-Stiftung, muss sich ganz eng an den Stiftungszweck halten und hat auch vorgegebene Förderfelder. Ja, also da muss das reinpassen. Bei der Volkswagen-Stiftung ist es auch so, dass sie nur an Hochschulen beispielsweise bewilligen kann. Sie kann nicht Vereine unterstützen, Individuen oder Projekte direkt. Das zur generellen Einordnung. Das Zweite ist, wir haben ja heute Morgen auch gehört, dass es gewisse Trends gegeben hat. Also Sie sprachen von der Vernetzung, das weiß ich, Internationalität und so weiter, Austausch und solche Sachen. Das ist natürlich auch für Stiftungen dann interessant, auf sowas aufzusetzen, um zu beweisen, dass man auch ajour ist. Ja, also wenn es da reinläuft. Aber ich glaube, es hat nichts mit Körperschaften, also nicht unbedingt etwas zu tun. Ich habe ein paar Einschränkungen genannt. Frau Reuter wird ja von der Augstein-Stiftung heute Nachmittag noch einen Workshop haben, wo sie über Do's und Don'ts und wie man Stiftungsgelder bekommt, informiert. Ich glaube, das ist eine sehr verzweigte Frage auch, die man so pauschal nicht beantworten kann. Ich denke, auf jeden Fall erstmal das Thema ist das Wichtigste.
Mhm. Herr Lilienthal, Sie haben ja auch begonnen, sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Habe ich das?
Ich glaube, Sie setzen sich ja grundsätzlich wissenschaftlich mit den Dingen inzwischen auseinander. Ist das denn nur ein Trend, wie Herr Rehländer jetzt mitbemerkte? Ist das nur ein Trend, Non-Profit-Journalismus? Ein Trend eben, auf den sich Stiftungen gerne aufsetzen, ist das ein Trend im Journalismus?
Auch da eine zwiegespaltene Frage. Erstens, die Stiftungen versuchen seit 3 bis 4 Jahren, sich auf diesen Trend, wenn es ihn denn gibt, draufzusetzen. Und es gibt auch einige Stiftungen, die da sehr, sehr engagiert sind in der Journalismusförderung. Da möchte ich dich auch ein bisschen korrigieren, Pauline. Es ist ja nicht so, dass Stiftungen grundsätzlich erwarten, dass ein Initiator auch Bildungsarbeit macht, bevor sie Journalismus fördern. Nein, es gibt Stiftungen, die dezidiert Journalismus fördern. Die Rudolf-Augstein-Stiftung, die Otto-Brenner-Stiftung, die Leipziger Medienstiftung ist da zu nennen. Nur es gibt im Kreis deutscher Stiftungen eigentlich viel mehr Willen, das zu tun. Jedenfalls Bekundung, es zu wollen, und es ist dem nicht viel gefolgt. Also der Kreis der Stiftungen, die sich wirklich für Journalismus engagieren, ist immer noch sehr klein. Und wenn du fragst nach Trend Non-Profit-Journalismus, denke ich, es geht jetzt erstmal darum, daraus einen Trend zu machen und diesen Trend zu verstetigen. Da gibt es ja immer noch große Kalamitäten.
Herr Rehländer, Sie haben sich ja in der Tat schon gemeldet. Warum ist es für Stiftungen gar nicht so interessant, sich im Journalismus zu investieren?
Kurz noch eine Bemerkung. Wenn ich von Trend gesprochen habe, dann war das ein Trend Internationalisierung, Zusammenarbeit über Grenzen hinweg im Journalismus, dass das eben ein Thema ist. Ich würde Herrn Lilienthal unterstützen. Non-Profit-Journalismus als Trend, den gilt es tatsächlich noch zu entdecken. Also da würde ich jetzt nicht davon sprechen. Wenn Sie sagen, warum fällt es Stiftungen schwer, Journalismus zu fördern, muss man auch sagen, Herr Lilienthal hat recht, es gibt insbesondere partei- und mediennahe Stiftungen, die das schon seit langem machen. Es gibt aber auch andere Stiftungen, die in dem Feld unterwegs sind, beispielsweise im Wissenschaftsjournalismus, in der Wissenschaftsbereich, die Bosch-Stiftung, die viele Programme in dieser Hinsicht schon in der Zeit aufgelegt hat. Ich glaube, wenn ich kurz mal auf unseren Kreis, der implizit hier angesprochen wurde, wenn ich da kurz eingehen darf. Wir haben vor einiger Zeit einen Kreis daran interessierter Stiftung, unter dem Dach des Bundesverbandes Deutscher Stiftung, einen Gesprächskreis zusammengesetzt, der seitdem mehrmals im Jahr tagt und sich auch ansonsten informell verknüpft. Und wir diskutieren verschiedene Aspekte, wie man Journalismus fördern könnte, wo die Verantwortung der Stiftungen auch ist im Hinblick auf Qualitätssicherung. Und wir diskutieren da verschiedene Punkte. Zum Beispiel auch die Gemeinnützigkeit. Wir haben mit juristischem Beistand haben die Möglichkeiten evaluiert, wie man die Abgabenordnung ändern könnte, welche eventuell die Stiftungen da eine hilfreiche Rolle in der Vermittlung auch auf die politische Ebene oder so bringen könnten. Also da setzen wir uns in vielfältigen Kontexten auseinander und da, muss ich sagen, ist auch schon was erwachsen. Also ganz kurz als an konkreten Maßnahmen. Wenn ich da ganz kurz, weil mir das doch wichtig ist, der Kreis durch diesen Informationsaustausch hat es viel Inspiration gegeben und zum Beispiel hat die Volkswagen Stiftung im Bereich Datenjournalismus 1 Million Euro investiert für die Förderung von datenjournalistischen Projekten und demnächst eine Ausrichtung von Jahrestagung. Die Augstein-Stiftung ist natürlich sowieso dabei. Wir haben die Schöpflin-Stiftung dabei. Die Stiftung Mercator hat großes Geld investiert, um den Verein Fleiß und Mut ins Leben zu rufen, der Recherchestipendien jetzt bis zu 28.000 Euro ausführt und auch am 17., 18. November hier in Berlin tagen wird. Also da ist schon einiges in Gang gekommen, aber es ist immer noch so, am Ende des Tages, dass Stiftungen nicht in den Ruch kommen wollen, erodierende Geschäftsmodelle zu subventionieren. Das heißt, es gibt große Vorbehalte, auch bei Stiftungsleitung. Ist das denn eigentlich ein Transformationsprozess, den die Medien da durchlaufen? Das heißt, die müssen sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen, oder ist wirklich sozusagen die Wächterfunktion in Gefahr? Weil letztendlich das Angebot gibt es immer noch außerhalb dieses Kreises. Wird es schwierig sein, mit jemandem in ein Gespräch über eine Medienkrise zu kommen, also Otto Normalverbraucher, weil das Angebot immer noch groß ist. Ja? Also das sind auch Dinge, wo Stiftungsleitungen sich schwer tun.
Das ist in der Tat ein Dilemma. Bevor wir auf die auch schon eben mit angesprochene Abgabenordnung einmal kommen, Herr Lilienthal, an Sie noch die Frage, jetzt springe ich gerade zum Sie, das ist das Moderieren, Volker, an dich noch die Frage. Müssten Stiftungen diese dritte Säule, müssten sie da aktiver werden aus deiner Sicht?
Also sie müssen gar nicht, aber sie können es herzlich gern, und ich glaube, das wird sich auch für die Stiftung lohnen, weil Stiftungen sind ja grundsätzlich interessiert an einer freien, aufgeklärten, gebildeten Gesellschaft, und Medien, guter Journalismus ist natürlich auch ein Mittel, um das mitzuerreichen. Insofern können die Stiftungen über ausgewählte Journalismusprojekte direkt auch auf die Kultivierung der Gesellschaft mit einwirken. Und das ist, denke ich, eine große Chance. Also ich möchte dazu aufrufen.
Ja, bitte, denn was läuft denn schief überhaupt, dass wir so eine Dringlichkeit auch haben, ein weiteres Finanzierungsmodell nach all den guten Jahrzehnten, in denen es anders gut klappte, auf die Beine zu stellen?
Also darauf habe ich, glaube ich, die Antwort nicht, aber wenn ich daran, während ich rede, darüber nachdenken darf, würde ich gerne da direkt anschließen und ein Plädoyer auch wirklich halten, also was Sie beide eigentlich auch verknüpft. Also wenn eine ausdifferenzierte, gute, unabhängige Presse eben im Dienste der Demokratie steht und damit auch förderungswürdig für Stiftungen ist, um diese dritte Säule eben aufzubauen. Und Sie gerade noch mal sich abgegrenzt haben von dem, Sie haben jetzt den Begriff Trend benutzt, aber das sollte nur nicht heißen, dass man sich nach Trends richtet und hin und her. Ich wollte gerne ein Plädoyer dafür loswerden, dass sich die Stiftungen doch bitte an Trends aufhalten, darauf aufspringen, nämlich im Sinne von, da ist eine Entwicklung und wir fördern Akteure, die sich in diesem Feld bewegen. Weil ganz oft finde ich eines ein Riesenproblem, wenn es eben umgekehrt ist, dass Stiftungen ihre eigene Agenda haben, ihre eigenen Stiftungszwecke, und wir im journalistischen Feld, im journalistischen Gründungsfeld dann unsere Gründungen irgendwie in den Stiftungszweck einpassen müssen, dann kommt richtig Murks raus. Also ich möchte dafür plädieren, dass Sie doch sich auf die Trends gerne draufsetzen.
Und das Modell Geld so verteilen, Herr Rehländer. Ist das realistisch?
Eben nicht, aus den eingangs geschilderten Gründen, also Unterscheidung operativ fördern. Es ist auch so, es gibt einen Stiftungszweck, und der ist sozusagen das Statut, das Grundgesetz jeder Stiftung. Und würde eine Stiftung davon abweichen, gibt es Probleme mit der Aufsicht. Also das muss noch nicht mal aus Böswilligkeit oder Widerborstigkeit passieren, dass man sagt, das muss eben zu unserem Stiftungszweck passen. Da gibt es Vorgaben, aber es gibt natürlich auch, und das, da würde ich mich sozusagen in einen Appell an die eigene Community anschließen, es gibt Interpretationsspielräume natürlich auch. Und das heißt, wenn es muss im Kreise der Stiftung noch eine größere Sensibilität für das entstehen, was hier eigentlich bedroht ist. Und da unterscheidet sich nach meinem Dafürhalten oftmals auch in den Entscheidungsgremien das Wissen und das Bewusstsein nicht von dem aller anderen Leute außerhalb dieses Hauses oder dieses Saales, weil alle, die wir hier sitzen, sitzen hier, weil wir das unterstützenswürdig sehen. Wir müssen hier niemanden überzeugen, aber da draußen warten noch eine ganze Menge. Mhm.
Pauline, die du so frustriert auch letztlich, vielleicht nicht
frustriert, ich bin überhaupt nicht frustriert.
Nein, habe ich auch nicht gesagt, aber die du doch ein frustrierendes Fazit gezogen hast vorhin. Du hast doch damals sicher auch Stiftungen kontaktiert.
Wir sprechen über unterschiedliche Sachen. Das fände ich eigentlich schon nochmal wichtig zu sagen. Du hast zum Beispiel vorhin auch die Frage formuliert, Julia, wie ist es mit institutioneller Förderung? De facto ist es ja tatsächlich so, dass, also wenn ich habe ein Startup gegründet, also und ich brauche natürlich Geld für Projekte, aber eben auch für mich als Geschäftsführerin oder für meine Korrespondentinnen, die Artikel verfassen. Und wenn es um institutionelle Förderung geht in Deutschland im Punkto Journalismus, da kommen wir sehr schnell an die Grenzen. Also tatsächlich ist es so, dass konkrete Projekte gegebenenfalls gefördert werden, wenn man gemeinnützig ist. Wenn man gemeinnützig ist, wir haben uns ja dagegen entschieden, aber wenn man dann das Geschäftsführergehalt ausbezahlen möchte, dann will das eigentlich keine Stiftung finanzieren in Wirklichkeit. Und in Deutschland gibt es ja auch eigentlich nicht so viele Stiftungen, die Journalismus grundsätzlich unterstützen. Herr Rehländer hatte gesagt, Recherchen ja, auch zum Beispiel Aus- und Fortbildung, Journalistenschüler werden unterstützt, es werden auch Preise ausgelobt, zum Beispiel von der Telekom-Stiftung, der Medienpreis Bildungsjournalismus. Aber wenn es darum geht, was Neues zu schaffen, ein neues Magazin zu schaffen, ein Startup zu gründen und da die Anschubfinanzierung zu bekommen, möglicherweise auch eine institutionelle Förderung zu bekommen, dann sieht es ziemlich mau aus in Deutschland.
Genau, und da vielleicht nochmal die Konkretisierung, warum es so mau aussieht. Das verstehe ich nämlich tatsächlich noch nicht. Bezogen auf deinen Fall, liegt es an der fehlenden Förderung oder liegt es sozusagen daran, dass die Rahmenbedingungen so sind mit der Abgabenordnung, dass es so schwierig ist, gemeinnützig zu sein? Wo ist die größte Hürde gewesen?
Also de facto ist es natürlich so, dass in den USA einfach Journalismus als gemeinnützig anerkannt wird und in Deutschland nicht. Und wir müssten quasi vor allem unsere Geschäftstätigkeit darauf richten, Weiterbildungsangebote zu schaffen. Unser Ansatz war aber eher, Content zu schaffen. Das ist natürlich grundsätzlich für Gemeinnützigkeit schwierig.
Gut. Herr Lilienthal.
Also Pauline hat vollkommen recht, da ist die erste Herausforderung. Aber die Herausforderung kommt eben nicht von den Stiftungen, sondern sie kommt primär vom Fiskus. Der Fiskus anerkennt eben nicht Journalismus per se als förderungswürdig, sondern er erwartet, dass da eine Art Bildungsangebot parallel gemacht wird. Und das bedeutet natürlich für diese kleinen Projekte, die ja auch personell oft unterstrukturiert sind, dass schon viel Energie abgezogen wird für Bildungsangebote, die man auch ernsthaft dann anbieten will. Aber dann kommt der Journalismus wieder zu kurz. Mit dem Journalismus wollen die Leute aber letztendlich überzeugen, weil dafür sind sie hauptsächlich motiviert. Also da fängt zweifelsohne das Problem an. Und dann ist es einfach so, die Stiftungen, die dann Geld geben, die sagen völlig zu Recht von vornherein, das ist eine Anstoßfinanzierung, meinetwegen über 3 Jahre, wenn ich das kurz am Beispiel von Message, internationale Zeitschrift für Journalismus, erläutern darf. Auch da gab es diese Vorgabe 3 Jahre und das war gutes Geld, ist auch kein Geheimnis, 106.000 Euro waren das auf 3 Jahre. Aber in dieser Zeit muss man sich auch bemühen, Abonnenten zu werben. Und ich bin bis heute Geschäftsführer dieser gemeinnützigen UG. Ich habe das mit Studenten, so kleine dilettantische Abo-Werbeaktionen gemacht, die natürlich nichts gebracht haben. Aber wir haben einfach auch dann die personelle Struktur nicht in solchen Projekten, um das professionell anzugehen. Und deswegen am Ende kann ich hier sagen, die Abozahl ging runter. Und am Ende war jedes Abonnement nochmal mit 50 Euro aus Stiftungsgeldern finanziert. Und da sage ich auch, wenn die deutschen Journalisten nicht mehr abonnieren, dann haben sie letztendlich auch dieses Heft nicht verdient. Aber was lernen wir jetzt daraus? Jede Förderung müsste im Grunde so angelegt sein, nicht nur, dass eine Stiftung erwartet, dass da gefälligst auch ein Businessplan hinterlegt ist, sondern dass vielleicht auch eine Stiftung hilft, den umzusetzen. Ich übertreibe jetzt. Am liebsten wäre mir da eine gedachte Industriestiftung, die mir nicht nur Geld für ein gutes Journalismusprojekt gibt, sondern mir vielleicht noch einen Betriebswirt an die Seite stellt. Das wäre toll.
Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen weiter weg von der Abgabenordnung. Das Beispiel Korrektiv zeigt doch aber, dass es geht. Liegt das allein an der Größe?
Die Frage an Sie, nochmal nachgefragt.
Wir können ruhig beim Du bleiben.
Kann ich alles.
Naja, die Korrektiv hat im Moment ein Millionenpolster. Das Millionenpolster wird ja auch nun aufgebraucht und man bemüht sich erstens weitere Stiftungsgelder zu akquirieren und b natürlich auch die Mitglieder, die zahlenden Mitglieder zu tragenden Säulen dieses wichtigen Projekts zu machen. Insofern, die Größe ist relativ. Die Größe muss immer wieder sozusagen nachgebuttert werden, damit so ein Recherchezentrum auch groß bleibt. Also das ist ja noch nicht ausgemacht, dass sich korrektiv so gesehen bewähren kann.
Aber in der politischen Auseinandersetzung und bei den Forderungen, die ja auch Netzwerkrecherche schon nachverfolgt hat, die Abgabenordnung an der Stelle zu ändern, ist das natürlich immer ein Gegenargument, das gesagt wird. Aber man sieht doch, dass es geht.
Also das sind jetzt subjektive Beobachtungen, die ich nicht wissenschaftlich überprüft habe, aber also auch unsere strategische Ausrichtung und was ich schon denke, wenn es gut läuft, dann ist das eben beispielkorrektiv mit dieser wirklich großen Anfangsförderung oder jetzt auch Perspective Daily, die eben das Crowdfunding und die Abonnenten gemacht haben, damit man sich von Beginn an zahlen kann. Also meine Beobachtung ist eben, als Journalist will man die Idee, man ist bereit, das alles ehrenamtlich zu machen, steckt das ganze Geld ins Produkt. Und ich bin auch Journalistin durch und durch und genauso haben wir es auch gemacht. Ich finde das eben, das ist ein Fehler, ich finde, da muss man umdenken. Ich halte, wenn es funktionieren soll, dann muss eben die Basis, also die Struktur, die institutionelle Förderung müsste eigentlich der Anfang sein oder also auf alle Fälle dieses, dass man sich selbst das Überleben ermöglichen kann. Und dann kann man eben Projekte umsetzen und dafür nochmal extra Geld ranziehen. Aber ich glaube, ohne dieses Anfangspolster, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, ist es ein schwieriges Unterfangen, sehr schwieriges.
Ich würde diese Beobachtung gerne nochmal unterstützen. Und zwar ist es so, dass mich durchaus viele Projektanträge, die mich erreichen, ich lade nicht dazu ein, ich bin nicht dafür zuständig. Viele Projektanträge, die mich erreichen, zeigen mir, dass Journalisten von der Idee berauscht sind, aber vom Geschäft überhaupt keine Ahnung haben. Das heißt, da brechen Realitätscheck bleibt immer aus. Ja? Also ich sehe die tiefe Beseeltheit und es tut mir im Herzen weh, Leuten sagen zu müssen, wer soll das lesen oder sich dafür interessieren. Ja, aber es ist doch interessant. Das heißt, wir haben das ja heute Morgen auch von Frau Bäuerlein gehört, ganz am Schluss ihres Plädoyers, das war für mich eigentlich der Kern. Wenn man will sich ja selbstständig machen und dazu gehört eben ein solides Geschäftsmodell. Und wenn man, sonst gleitet es ab, ich weiß nicht, wer es heute Morgen gesagt hat, in Esoterik, ich glaube der Herr Staatssekretär, sonst bilden sich, produziert man da was für die esoterische Nische. Ich übertreibe da jetzt etwas. Für mich ist aber ganz klar, wer sich in die Gemeinnützigkeit hineinbegibt auch, die nicht die Voraussetzung ist, um Stiftungsgelder zu kriegen, auch das nochmal zu sagen. Wir reden hier von lauter verschiedenen Sachen, aber ist ja okay, dann hat man das ganze Portfolio mal. Wer sich in die Gemeinnützigkeit begibt, wer sich in die Gemeinnützigkeit begibt, muss sich auch klar sein, dass 3/4 seiner Arbeitszeit für administrative Dinge draufgeht. Nicht? Also man muss dauernd irgendwo Bericht erstatten und man muss dauernd diese Zusatzangebote machen, die man eigentlich gar nicht machen will, weil einem sonst die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Und so zieht sich das weiter. Das heißt, frei arbeiten kann man nur mit einem vernünftigen Anfangsinvestment und da muss man wie ein Startup eben agieren. Das heißt, und dann muss es 1 Million sein sonst oder 500.000, sonst fängt man einfach nicht an. Alles andere ist, sich in die Tasche zu lügen und es kann nicht sein, wie heute Morgen auch gesagt wurde, dass man als Neoromantiker versucht, dann irgendwie über die Runden zu kommen. Man lügt sich in die Tasche, man fällt auf den Bauch, man lässt Nerven, die Familie geht den Bach runter, ich weiß nicht was alles, Gott sei Dank ist mir das alles nicht widerfahren, aber es sind Geschichten, die ich kenne. Und davor kann ich einfach nur warnen, auch so sympathisch ich diesen Aufbruchsgeist finde. Und da finde ich auch Stiftungen wieder gut, die einfach sagen, so nun zeig mal her, was hast du denn da? Und dann erstmal runterzukommen und ich unterstütze, was Herr Lilienthal sagt, klar können Stiftungen auch, könnten zum Beispiel auch beraten im Sinne von Business Angels solche Sachen machen, wobei Stiftungen dann auch wieder das Problem haben, dass sie nicht rechtlich beraten dürfen. Also nochmal mein Plädoyer, groß anfangen. Und auch bei Anträgen, also ich in gewissen Dimensionen haben Anträge auf 500.000 Euro mehr Chancen durchzukommen als auf 5.000 und dann zu gucken, was sich da für ein Modell verbirgt. Vielleicht
das
sollte
sagt
man,
sich so leicht.
Letztes Wort dazu, angesichts von 21.000 Stiftungen muss man auch sagen, dass 95% dieser Stiftungen über ein sehr kleines Budget verfügen. Ja, also von daher war das jetzt sehr hochgegriffen. Ja, ja.
Pauline, warst du spätromantisch?
Ich würde komplett dem widersprechen. Ich würde sagen, klein anfangen und nicht 500.000 Euro direkt als Zielmarke setzen. Ich glaube, was es in Deutschland braucht, sind kleine Initiativen von 1, 2, 3 Leuten, die beseelt sind von einer Idee, natürlich auch einen Businessplan haben. Ich meine, da arbeitet man sich ja rein. Ich hatte am Anfang auch nicht so viel Ahnung von Burn Rate, Liquiditätsrate, Finanzierungsplan, Sales und diesen ganzen Punkten. Aber da kommt man ja rein, wenn man das wirklich ernst mit der Unternehmensgründung. Und dementsprechend, ich würde, glaube ich, eher appellieren, wenn ihr ein Thema habt, wofür ihr brennt, dass man in die guckt, wo kriegt man das Geld her? Zum Beispiel das Crowdfunding ist ja eine Möglichkeit zu gucken, gibt es dafür eigentlich auch Interessenten? Es war ja auch ein erster Markttest zu gucken, okay, interessiert das die Leute oder ist es was, was ich mir in meinem Kabüffchen ausgedacht habe und was irgendwie gar niemanden interessiert? Insofern dann irgendwie zu gucken, was könnten alternative Finanzierungsmodelle sein, wenn man eben bei Stiftungen auf verschlossene Türen stößt. Aber was ich eigentlich total toll finde in den letzten 2, 3 Jahren, ist, dass es ganz viel Bewegung gibt im Markt, im Medienmarkt. Wir haben Übermedien, wir haben Perspective Daily, wir haben PICT, wir haben Decoder, wir haben ganz viele interessante Initiativen, die aus unterschiedlichen Gründen entstanden sind, die unterschiedliche Anschubfinanzierungen hatten, aber die sicherlich nicht alle wie Perspective Daily mit 500.000 Euro gestartet sind, sondern eine Idee hatten und daran geglaubt haben und daran erstmal gearbeitet haben. Und in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, einfach wichtig, sich klarzumachen, dass man ganz viel Ausdauer braucht. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass wir so nach einem Jahr, vielleicht nach 2 Jahren schwarze Zahlen schreiben. Wir existieren jetzt seit Mai 2015. Wir schreiben noch keine schwarzen Zahlen, aber wir sind eben dabei. Und ein Grund auch, warum wir uns gegen die Gemeinnützigkeit entschieden haben, ist zum Beispiel, dass man sich als gemeinnützige UG nicht wirtschaftlich betätigen kann oder wirtschaftlich nur sehr begrenzt betätigen kann. Und dann ist man zum Beispiel auch nicht attraktiv für Business Angels oder für Investoren. Und bei uns war es so, dass wir letztes Jahr eben in ein Inkubatorenprogramm aufgenommen wurden von Oktober bis März, Project Flying Elephant, da 12.000 Euro bekommen haben, 5% an unserer UG abgegeben haben, aber ganz viele Workshops bekommen haben, Coworking Space und Geld. Und das ist natürlich was der Gemeinnützigkeit komplett entgegensteht. Also da gibt es halt 2 Wege. Entweder gehst du in die Startup-Welt mit Risikokapital und Venture Capital oder du gehst halt in die Non-Profit-Richtung.
Ja. Kurz die Nachfrage, die Ausdauer, das Mühsal auch, was du beschreibst. Man könnte es doch auch viel einfacher haben, könnte man meinen. Was treibt dich dabei eigentlich an?
Ich wollte was Eigenes starten und die Medienrevolution aktiv mitgestalten. Ich komme aus dem System der ARD, ich habe am Bayerischen Rundfunk volontiert.
Ein sogenanntes Altmedium, wie ich vorhin erfahren habe. Und das müssen wir nochmal extra besprechen.
Ich bin da immer wieder an Grenzen gestoßen und ich finde Radio und Fernsehen nach wie vor ganz großartig, aber ich wollte eben ein eigenes Experimentierlabor schaffen mit einem Netzwerk von anderen Frauen, die genauso multimedial arbeiten wie ich.
Hattet ihr auch Durststrecken? Vergleichbare?
Oh Gott, ja. Ich würde gerne anschließen, aber das kommt dann auch auf die Durchstrecke, also it's 2-in-1. Ich finde, also für mich ist wirklich die große Kernfrage, Kleinstaaten oder Großstaaten. Und muss auch da schizophren argumentieren, wir haben es vor 3 Jahren gegründet. Es waren wahnsinnige Durchstrecken, weil wir haben es zu dritt gegründet. Das war eine ehrenamtliche Geschichte, also das heißt am Wochenende, abends, die ganze Nummer, was Sie auch beschrieben hatten, da zerbrechen Freundschaften, Beziehungen, tralala, also große Krisen und so weiter. Und Teambuilding, Findung, tralala. Also da gibt's, es ist tatsächlich mit einer absoluten Überforderung verknüpft. Und in dem Fall, ich komme auch aus einem Altmedium, arbeite immer noch auch nebenher beim Deutschlandradio. Also dieses, man finanziert sich durch seinen alten Journalismus, macht nebenher sein Start-up. Eine absolute Überforderung, ich finde es extrem problematisch. Also wir hatten Stiftungsgelder, das floss aber fast alles in das Produkt rein, eben in diese Plattform und nicht in uns. So. Deswegen hatte ich ja gerade plädiert, dass man eben sich also nicht diese Selbstausbeutung machen sollte, sondern erstmal einen Polster schaffen und dann loslegen. Andererseits an unserem eigenen Beispiel kann ich sagen, hätten wir darauf gewartet, gäbe es uns nicht. Also durch dieses Kleinanfangen haben wir auch Fakten geschaffen. Und kommen langsam auch gerade dahin, dass es sich jetzt auch wandelt und wir können dann uns auch wiederum Geld auszahlen. Also manchmal lohnt sich vielleicht auch dieses lange Durchhalten.
Und eingangs sagtest du doch auch, das Ziel ist auch For-Profit und nicht Non-Profit, ne?
Nein? Absolut Non-Profit, aber eben das heißt, also ich finde so dieses Missverständnis, eben Non-Profit heißt ja nicht eben, ich arbeite umsonst. Also das ist einfach Richtig. Nicht nachhaltig. Also sozusagen die Arbeit, die ich reinstecke, wenn ich das für immer und ewig ohne irgendein Honorar mache, dann muss ich eben nebenher für andere Medien arbeiten und dann ist es nicht nachhaltig, weil ich dann irgendwann zusammenbreche und alle anderen auch. Also nicht for profit, aber eben realistisch nachhaltig.
Ob etwas Non-Profit oder For-Profit ist, wirkt sich das dann auch auf den Inhalt aus, Herr Lilienthal? Also, jetzt sage ich schon wieder Herr Lilienthal. Volker, was zeichnet Non-Profit-Journalismus inhaltlich aus? So.
Also, diese Begriffe, die haben wir jetzt übernommen und wir arbeiten mit dieser Arbeitsdefinition. Eigentlich ist das natürlich untauglich. Bei der Diskussion um gemeinnützigen Journalismus und den damit verbundenen Steuervorteilen, sprich Befreiung von Ertrags- und Vermögenssteuern, das ist ja das Privileg, was der Fiskus einem dann einräumt, ist ja immer die Angst im Hintergrund, dass Axel Springer plötzlich ankommt und will als Non-Profit und gemeinnützig anerkannt werden. Das wird nie passieren. Was man aber schon erwarten muss, also wenn der Fiskus sozusagen jetzt Großzügigkeit zeigen würde, gestützt durch die Politik, und würde Journalismus als gemeinnützig anerkennen, dann muss man sich schon klar sein, dass nicht jeder Journalismus, der jetzt sozusagen auf der Antragsebene meint, das zu sein, Non-Profit und gemeinnützig, dass er das dann auch ist. Also nicht jede Orchidee, die ich mir in meinem Köpfchen ausdenke, muss damit automatisch gemeinnützig sein. Inhaltlich kann man schon erwarten, dass das journalistische Projekt ein Angebot an die Gesamtgesellschaft macht. Das kann nicht nur eine Minderheit bedienen. Es muss mindestens, also wenn es sozusagen eine Minderheit bedient und informieren will zum Beispiel, dann muss das mindestens eine Minderheit sein, die vielleicht in der allgemeinen Öffentlichkeit gehandicapt ist, die schlechter gestellt ist, die übersehen wird, die unterbelichtet ist. Ja? Dann würde so ein journalistisches Angebot in der Kommunikationsökologie der Gesellschaft einen unterbelichteten Fleck plötzlich ausleuchten. Und dann wäre das sozusagen ein Beitrag zur kommunikativen Chancengerechtigkeit und dann könnte man das vielleicht als gemeinnützig anerkennen. Grundsätzlich denke ich, dass jeder Journalismus, der kritisch informiert, der eine Gesellschaft instand setzt, sich über ihre Ziele zu verständigen, überhaupt mitzubekommen, was läuft denn überhaupt in dieser Gesellschaft, also sozusagen Journalismus als Erkenntnisorgan, welches uns alle schlauer macht, das ist eine gemeinnützige Grundleistung. Und deswegen hat der Journalismus das Zeug dazu, verdammt nochmal als gemeinnützig anzuerkennen, weil der Journalismus hat unsere Gesellschaft modernisiert. Er trägt immer wieder dazu bei, dass sie eine zivile Gesellschaft bleibt. Das sind diese Leistungen, die anerkennenswürdig sind. Aber wenn es dann um einzelne Projekte geht, die von irgendjemand eine Förderung haben möchten, dann müssten sie schon auch so etwas einlösen können. Ja? Das muss nicht immer dass man sich sozusagen national an ganz Deutschland richtet, das meine ich damit nicht. Aber man muss sich das schon ein bisschen angucken. Also Orchideen sind nicht automatisch förderungswürdig. Und jetzt nochmal zurück zu diesem Wort Non-Profit. Das ist eben so ein, da denken wir alle an Gewinn und wer kriegt Gewinn oder wo wird der Gewinn investiert. Der deutsche Begriff Gemeinnützigkeit ist viel besser und dann können wir uns auch stärker an den Inhalten orientieren. Und mit einem Missverständnis möchte ich noch aufräumen. Mit Non-Profit verbindet man, dieser böse Markt. Wir sind befreit vom bösen Markt. Wir müssen nicht mit der Werbewirtschaft kungeln. Wir sind von Investoren unabhängig, weil Stiftungen, das sind ja Gutmenschen, die wollen uns nichts Böses.
Nein, wir leider stopfen Gottes. Defizite auch, ne?
Ja, klar. Also leider Gottes ist eben auch dieser sogenannte Non-Profit-Journalismus überhaupt nicht unabhängig vom Markt. Es gibt eben auch den Markt des Publikums, um das man barmen muss. Schauen Sie sich an, wie häufig Korrektiv im Moment auf Twitter und Facebook Appelle sendet, doch bitte Mitglied zu werden. Ja? Das zeigt dieses Angewiesensein auf dem Markt. Und solange wir eine Mitgesellschaft haben, eine Umwelt, ein Publikum, welches eben nicht bereit ist, für guten Journalismus zu zahlen, hat auch der Non-Profit-Journalismus ein Problem. Denn stiftungsfinanzierter, gemeinnütziger Journalismus ist bitteschön kein Verschenkjournalismus.
Aber wenn doch, von vielen ist immer wieder so diskutiert wird, dass die Dringlichkeit, den Non-Profit-Journalismus auch zu unterstützen, sehr hoch ist, auch um eine Vielfalt abzusichern, beispielsweise im Lokalen. Ja, warum gehen dann Stifter nicht mehr da rein? Das ist eigentlich nicht die Frage, die ich stellen wollte, aber ich habe jetzt gerade ich war eigentlich bei einem anderen Ding. Aber vielleicht können Sie versuchen, darauf zu antworten. Ich komme gerade
auf Ihre nicht gestellte Frage. Okay. Ich würde zwei Dinge gerne nochmal wiederholen. Das eine schließt an das an, was Herr Lilienthal gesagt hat. Also Non-Profit-Journalismus funktioniert auch nicht ohne Publikum. Das ist richtig so. Das schließt an das an, was Sie vorhin eigentlich mit dem Geschäftsplan machen, mit dem Realitätscheck meinte, zum einen. Die andere Geschichte, gleich lasse ich Sie Ihre Frage stellen. Die
ich habe sie wieder.
Ja, die andere Geschichte ist, das habe ich vorhin auch schon gesagt, dass einfach auch eine Sensibilisierung noch für das, was da gefährdet ist, auch in breiterer Front im Stiftungsbereich stattfinden muss. Und es ist auch so, wir haben jetzt vor 2 Jahren hier eine Veranstaltung gehabt zum Non-Profit-Journalismus und was fehlt, ist auch mal zu fragen, wie weit sind wir seitdem gekommen. Ja, also Stiftungen könnten mehr tun, ja, mehr geht immer. Aber wir tun schon mal was. Also wir sind in Bewegung gekommen. Dieser riesige Apparat ist jetzt in Bewegung gekommen. Da haben sich Leute profiliert, die wirklich ein leidenschaftliches Interesse haben, das voranzubringen. Und wie sieht's in anderen Bereichen auf? Und vor allem, wie kriegen wir das auf die nächste Ebene? Das heißt, hier in einem Raum zu sitzen, wo alle derselben Meinung sind, da können wir das austauschen, da sind wir überraschungsfrei. Aber wie kriegen wir es auf der nächsten Ebene, um welche Ziele zu erreichen? Das ist etwas, was mir im Moment fehlt. Und was mir auch fehlt, das wurde heute von Frau Beulang gesagt, ich meine, Herr Lilienthal ist eine löbliche Ausnahme, ist eben auch eine Verquickung mehrerer Player. Das heißt, dass man eine Sichtbarkeit hinkriegt, auch in Richtung Politik beispielsweise, um dann tatsächlich die Fragen, die uns umtreiben, um sie dann auch da auf eine Entscheiderebene zu bringen.
Ja, die Frage. Nee, ist gut. Machen wir anders weiter. Was mich auch immer wieder umtreibt, weil ich es nicht richtig verstehe, und das ist tatsächlich auch nochmal eine Frage an Volker Lilienthal. Wenn jetzt ein Non-Profit-Betrieb wie Korrektiv zusammengeht mit dem Spiegel, mit NDR, WDR, SZ, mit all diesen Großen, die ja vermögend sind im Vergleich, was passiert dann eigentlich, wenn an der Stelle Non-Profit und eben Profit oder was anderes zusammengeht? Ändert sich da auch, also ich verstehe es manchmal journalistisch nicht, wenn die Argumentation doch ist, dass Non-Profit auch eine inhaltliche Ergänzung schafft, sich um die Themen kümmert, um die sich andere nicht kümmern. Dann verstehe ich an der Stelle nicht, warum das eigentlich so ohne weiteres möglich ist, dass man dann wieder zu den Großen geht, beziehungsweise dass die Großen das dann eben auch gerne nehmen. Sie könnten es ja auch selber recherchieren.
Liebe Julia, wir sind ja alle frei in unserer Partnerwahl. Und aus Sicht von Korrektiv geht es einfach darum, für die recherchierten Inhalte, die man als relevant ansieht, eine Reichweite in die Gesellschaft hinein zu bekommen. Und dafür wählt Korrektiv sich dann größere Medienpartner, die den entsprechenden Impact, die entsprechende Reichweite haben. Und ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, diese großen Medien bekommen das von Korrektiv recherchierte Paket gratis.
Ja, also da wird das ist ja mir schon klar, das richtet sich auch nicht gegen bewusst. Korrektiv.
Nein, lass mich kurz.
Ich würde nur an der Stelle auch eigentlich die hehren Ziele, die wir manchmal mit dem Non-Profit-Journalismus verbinden, hinterfragen, weil ich dann ja auch sehe, dass im Prinzip das Geschäft der Großen übernommen wird. Sie werden also ein bisschen auch von der Verantwortung freigesprochen, sich um diese Themen zu kümmern. Oder ist das nicht so?
Darf ich kurz noch zu Ende machen? Also teilweise gibt es diesen Trend, mit Großen zusammenzuarbeiten, weil die Reichweite haben, aber das ist ja nicht das ganze Korrektiv, sondern Korrektiv ist im letzten halben Jahr mindestens auch in die Richtung gegangen, dass man recherchierte, wichtige Inhalte Regionalzeitungen anbietet. Und zwar nicht einer, sondern mehreren. Also ein Thema wie Pharma, Euros für Ärzte, wurde dann heruntergebrochen, auch auf die regionale Ebene, und wurde dann Regionalzeitungen angeboten. Und das, denke ich, ist ein kompensatives Agieren. Also in dem Moment, wo Regionalzeitungen infolge von Personalabbau Rechercheschwäche zeigen und solche größeren, komplexeren, rechercheintensiven Themen nicht mehr aufgreifen, ist natürlich so eine Einrichtung wie Korrektiv herzlich willkommen und kann segensreich wirken, weil es in diese Lücke stößt und das, was da abgebaut wurde, kompensieren kann, damit diese notwendige Information dann auch in die Region an das Publikum herangetragen werden kann, was zum Beispiel nur Regionalpresse liest und kein Spiegel.
Ich möchte ein Projekt nennen, was in die gleiche Richtung jetzt aus dem Bereich der Wissenschaft geht, wo etwas kompensiert wird. Und zwar das Science Media Center in Köln ist eine Stiftung oder auch ein Stiftungsprojekt von der Klaus-Tschirer-Stiftung aus Heidelberg, die da die Anschubfinanzierung gemacht hat. Aber da werden sicherlich demnächst auch noch weitere dazu treffen. Das ist ein journalistisches Redaktionskollektiv, was eine GmbH mit diesen Stiftungsmitteln gegründet hat. Und zwar vor dem Hintergrund, dass keine Wissenschaftsberichterstattung in der Breite in den deutschen Printmedien mehr stattfindet und auch in den audiovisuellen Medien sehr auf dem Rückweg ist. Und das hat der Stiftung und vielen anderen eingeleuchtet, dass man jetzt bei gewissen aktuellen Lagen dieses im Sinne einer Taskforce liefert, dieses Redaktionskollektiv, das völlig unabhängig arbeitet, journalistisches Hintergrundmaterial für die Berichterstattung, was dann kostenlos an alle abonnierten Medien abgegeben wird, um dieses Fehlen von Wissenschaftsnachrichten zu kompensieren. Da ist keine Industrie dran beteiligt, das ist im Moment ein völlig unabhängiges Projekt. Das hat einer Stiftung eingeleuchtet, da viel Geld für zu geben für so ein Projekt.
Tabea, wie ist die Verbindung zwischen Non-Profit und Profit?
Genau, wenn ich da anschließen darf. Also ich fand den Vorschlag, den Sie gemacht hatten, vielleicht, dass der Begriff gemeinnütziger Journalismus fast noch treffender ist, weil es inhaltlich argumentiert, anstatt Non-Profit-Journalismus. Wenn wir diese beiden Beispiele anschauen, also dann eben kostenlos, also gemeinnützig recherchierte Geschichten erscheinen in For-Profit Medien, wenn es eben gemeinnützige Geschichten erscheinen in For-Profit-Medien, dann würde ich das auch gar nicht so sehr problematisieren. Wo mir dann eher die Bauchschmerzen kommen, ist dann die Frage, aber ist es dann in Ordnung, dass der Spiegel dann kostenlos diese Story bekommt? Oder ob man da nicht wieder am eigenen Ast sägt? Aber bei der Gemeinnützigkeit, und da gehe ich gerne mit. Sie dürfen auch wieder klatschen.
Das ist die Argumentation. Es ist total nachvollziehbar, dass Korrektiv oder auch andere Non-Profits sich da Partner suchen. Aber umgekehrt, werden da nicht dann andere Medien von der Verantwortung freigesprochen? Volker?
Glaube ich nicht. Also jedes ambitionierte Medium, welches dem Ideal des Journalismus folgt, wird weiterhin sich anstrengen für gute Geschichten. Also diese Gefahr sehe ich nicht. Was da jetzt im Hintergrund steht bei diesem kritischen Argument, ist ja das Argument der Wettbewerbsverzerrung. Also der Spiegel kriegt sozusagen, obwohl so viel haben die gar nicht mit dem Spiegel gemacht, der Spiegel kriegt einen Vorteil. Er muss das Geld nicht mehr für diese Recherche aufgeben und andere bekommen diesen Vorteil nicht. Das Argument funktioniert aus zwei Gründen nicht. Erstens, der geldwerte Vorteil des Spiegel ist natürlich minimal bei punktuellen Recherchen. Und zweitens, Korrektiv ist ja offen für alle Medien. Also alle Medien können sich an die wenden. Aber was sie nicht können, bei Korrektiv bestimmte Themen zur Recherche bestellen, sondern Korrektiv entscheidet frei, was die recherchieren wollen, was sie als journalistisch relevant sind. Aber jeder darf es dann auch nehmen. Die haben ja auch den Slogan Steal Our Story. Stiehl uns unsere Story, übernehmen Sie einfach. Ja. Also insofern.
Tabea, kurz. Ja, jetzt. Ja, der ist auch gleich dran. Das ist nur eine Rampe, die wir für dich gebaut haben, Christian. Ne?
Wenn ich so, jetzt nochmal Tabea. Also, wenn ich darf, ich wollte nur nachhaken. Mir ging es jetzt da nicht so, also mir persönlich ging es jetzt nicht so sehr um die Wettbewerbsverzerrung, sondern um die Journalisten. Also, eben dieses Steal Our Story. Also, wo ich vollkommen Gemeinnützigkeit, ich finde das alles großartig und sehe den Nutzen für die Gesellschaft. Und trotzdem, als Journalistin habe ich ein Grummeln im Bauch, wenn es eben dann wenn diese großen Medien dann diese Geschichten umsonst bekommen. Also, das würde mich so. Ja.
Es bleibt ein figelinsches Thema, wie wir in Hamburg sagen würden, auch ein schwieriges Thema. Ich möchte ganz besonders Pauline und Tabea für ihre Offenheit der eigenen Erfahrungen danken. Sich hinzustellen und zu sagen, es ist schwierig, ist ja auch immer ein Schritt. Vielen Dank Ihnen allen.